Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Es hat fast 30 Jahre gedauert, bis die ehemalige Mohrenstraße in Berlin-Mitte heute umbenannt wurde nach dem ersten afrodeutschen Wissenschaftler Anton Wilhelm Amo. Die Autorin Alice Hasters erklärte heute in unserem Programm, warum das so lange gedauert hat.
Der Widerstand gegen diese Umbenennungen zeigt eigentlich etwas Größeres, und zwar, dass noch keine Einigkeit besteht, wie man auf deutsche Kolonialgeschichte blicken soll, was sie für einen Platz einnehmen soll in unserer Erinnerungskultur, in unserem gegenwärtigen Stadtbild. Ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen, die nicht von der Erzählung abrücken wollen, dass Kolonialgeschichte auch sozusagen etwas Gutes war, eine westliche Erfolgsgeschichte ist, und nicht so gerne den kritischen Blick auf Kolonialgeschichte annehmen wollen. Und zwar, dass es eben eine Geschichte ist von Versklavung, von Beraubung von Identitäten und von Ressourcenraub, die bis heute immer noch Konsequenzen hat.
Darum geht's auch in einem neuen Hörspiel aus unserem Haus. Kamina heißt es und spürt der Geschichte von Funkstationen in Brandenburg und Togo nach. Denn während des Ersten Weltkriegs wurden auf diese Weise Informationen in die deutsche Kolonie gesendet. Wir sprechen mit der Autorin dieser Doku-Fiction. Außerdem sind wir bei Ausstellungen in Wuppertal und Chemnitz und hören, was die Ostkreuz-Fotografin Jordis Antonia Schlösser mit dem Fotografen Arno Fischer verbindet, ihrem verstorbenen Lehrer und Mentor. Beide werden jetzt zusammen beim großen Fotografiefestival der Städteregion Aachen präsentiert mit Schwarz-Weiß-Fotos aus Berlin und Havanna. Nach vielen Jahren der Debatte und einigen Gerichtsprozessen war es nun heute endlich soweit. Die Mohrenstraße in Berlin-Mitte wurde umbenannt und heißt ab sofort Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Auch die dortige U-Bahn-Station soll in Kürze umbenannt werden. Am Nachmittag fand ein großes Amo-Fest statt und Claudia van Laak war vor Ort.
Die gesamte Straße entlang hängen jetzt zwei Schilder. Das alte Mohrenstraße ist rot durchgestrichen, darüber der neue Name, Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Auch die U-Bahn-Station wird in Kürze umbenannt. Die schwarze Community in Berlin und ihre Unterstützer feiern ein großes Fest. Lange, zu lange hat die Umbenennung gedauert, sagen sie.
Also ich bin sehr bewegt und ich freue mich.
Weil es einfach ein Zeichen setzt und zu lange in der Planung war, zu lange gedauert hat, bis es umgesetzt wurde. Zwar nur ein kleiner Beitrag, aber symbolisch hat es doch eine große Wirkung für mich.
Das ist mir sehr wichtig. Ja, die Umbenennung etwas anderes, aber die Tatsache, dass der Name bekannt wird, ist mir das Wichtigste. So viel haben viele nicht erreicht.
Anton Wilhelm Amo lebte vermutlich von 1703 bis 1756 und war der erste bekannte Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland. Als Kind wurde er von seiner Familie getrennt und verschleppt, wuchs am Hof der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel auf. Amo studierte, promovierte und lehrte später an den Universitäten Wittenberg, Halle und Jena.
Anton Wilhelm Amo kam aus der Gegend, da wo meine Eltern auch herkommen,
sagt die britisch-deutsche Schriftstellerin Sharon Dodua Otto. 2016 erhielt sie als erste schwarze Autorin den Ingeborg-Bachmann-Preis.
Das ist sehr inspirierend zu wissen, dass eine Person, die in sehr jungen Jahren, der war vielleicht 7 Jahre alt, aus Ghana, also damals hieß es nicht Ghana, aber aus der Gegend verschleppt worden ist, nach Deutschland gebracht worden ist, hier die Sprache sich aneignen musste und sich orientieren musste, letztendlich es zum Philosoph geschafft hat. Und das zeigt uns, was möglich ist, selbst mit den widrigsten Umständen.
Schwarze in der Mehrheitsgesellschaft weitgehend unbekannte Persönlichkeiten durch einen Straßennamen ehren und diese Person dadurch bekannt machen. Auch das ist das Ziel der heutigen Umbenennung. Es macht auch klar, dass Deutschland tatsächlich eine Kolonialmacht war, sagt die Schriftstellerin Sharon Dodua Otto.
Was das bedeutet, also dass unser Reichtum darauf basiert, dass viele Rohstoffe, viele Menschenleben aus Afrika geklaut worden sind. Das ist wichtig, dass wir uns das klar machen, daran erinnern und hin zu einem Bewusstsein für eine Art Reparation kommen. Und so eine Straßenumbenennung ist Teil von Reparation.
Bis zuletzt hatte die Bürgerinitiative Pro Mohrenstraße versucht, die heutige Umbenennung zu verhindern. Der renommierte Historiker Götz Ali, er ist durch seine Forschungen zum Nationalsozialismus bekannt, war vor das Verwaltungsgericht gezogen. Seine Meinung?
Mohrenstraßen, das ist nicht in böser Absicht oder in diskreditierender Absicht irgendwie so bezeichnet worden. Und die Straße ist älter als 320 Jahre in Berlin.
Eine mögliche Erklärung für den Namen. Hier lebten schwarzafrikanische Sklaven, die während der Regierungszeit König Friedrichs I. als Kammerdiener oder auch Militärmusiker am Hof dienen mussten.
Sie gehört hier zur Friedrichstadt und das ist fast der einzige Teil Berlins, der in seiner Grundstruktur komplett erhalten ist bis heute, auch mit den Straßennamen. Und ich finde, dass auch Straßennamen, Flurnamen wie Galgenberg oder ähnliches, gehören gewissermaßen unter Denkmalschutz, ins Gedächtnis der Menschen.
Götz Ali hat vor Gericht eine Niederlage einstecken müssen. Mit der Angelegenheit hat er jetzt seinen Frieden gemacht. In Kürze wird der Historiker seine bisherige Adresse in Anton-Wilhelm-Amo-Straße ändern lassen. Die Mohrenstraße in Berlin ist Vergangenheit.
Und wir bleiben noch bei der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Es ist ein spezielles Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte. Von 1911 bis 1914 wurden in der deutschen Kolonie Kamina in Togo und in Windhoek, Namibia, drahtlose Funkstationen installiert und damit Verbindungen zur Großfunkstation im brandenburgischen Nauen aufgebaut. Das war ein Vorzeigeprojekt des Deutschen Reiches für den Ausbau seines kolonialen, imperialen Machtanspruchs. Im Brandenburg-Museum läuft noch bis Anfang November eine Ausstellung dazu. Fazit hat darüber auch schon berichtet. Doch jetzt hat die Autorin Lene Albrecht zu diesem Thema ein interessantes Hörspiel für Deutschlandfunk Kultur entwickelt, die Doku-Fiction Kamina.
Blitze, ein Meer, das sich aufbäumt, ausspuckt, verschluckt, Sicht nimmt, was es will, keine Rücksicht nimmt auf den Willen, nicht auf den Menschen, seine Geschichte.
Die Station Nauen sendet täglich mit tönenden Funken etwa 80 Kilowatt Antennenenergie von abends 9 Uhr bis 6 Uhr früh allstündlich 20 Minuten lang.
Auf dem alten Logo von Telefunken sehen wir Funkwellen, die sehen aus wie Blitze. Sie verbinden die Kontinente.
Deutschland hat keine guten Erinnerungen zurückgelassen.
Ein Ausschnitt aus dem neuen Hörspiel Kamina. Und ich freue mich, dass die Autorin bei uns ist, Lene Albrecht. Willkommen bei Fazit.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
Funkgeschichte zwischen Deutschland und Togo. Wie sind Sie zu diesem Stoff gekommen?
Ich war selber vor 15 Jahren mittlerweile in Togo und habe da ja so eine Art Stipendium gehabt und habe da gearbeitet vor Ort und bin dann mit Menschen in Kontakt gekommen, die einen Verein gegründet haben. Das waren die Menschen, die sich Association Togolaise des Expulsés nennen, also der Verein der abgeschobenen Togolesinnen, und die alle vor allem in Deutschland waren und dann in den 90er Jahren im Zuge dieses Asylverschärfungsabkommens unter Kohl sozusagen zurück nach Togo mussten. Und die haben mir sehr, sehr viel über meine eigene Geschichte erzählt. Also die haben sehr viel mir Rückstände gezeigt, Gebäude gezeigt, Bäume gezeigt, Pflanzen gezeigt, Friedhöfe gezeigt, die alle eigentlich noch aus dieser Periode der Kolonialzeit stammen und die ganz selbstverständlich Alltag der Menschen sind und zu denen es auch sehr, sehr viele Geschichten gibt. Und ich fand es immer interessant, dass die Kolonialgeschichte da vor Ort so sehr sichtbar ist und irgendwie auch ja, einfach zum Alltag dazugehört. Und ich kam jetzt aus Deutschland, war irgendwie Mitte 20 und hatte noch gar nichts richtig über die Geschichte gelernt. Ich glaube, das trifft auf viele, zumindest in meiner Generation Westdeutschland zu, dass Kolonialzeit immer so ein bisschen besprochen wurde, als Deutschland wollte ein bisschen mitmachen, aber die anderen waren viel schlimmer. Mhm. Und dann habe ich erst angefangen zu verstehen, dass eben für einzelne Länder wie Togo zum Beispiel das genauso prägend war, diese Kolonialperiode, wie zum Beispiel die Periode, in denen dann die Franzosen da vor Ort waren. Und so hat mich das beschäftigt und ich kam zurück nach Deutschland und habe ja immer weiter auch darüber nachgedacht und bin Leuten begegnet, habe Kontakt gehalten zu diesem Verein, vor allem zu Razaku Abubakari, der jetzt auch im Stück dabei ist, und habe einen Roman geschrieben, der jetzt 2024 erschienen ist bei Fischer. Und es gibt aber immer noch so wie so Überbleibsel aus dieser Rechercheperiode, weil ich wirklich sehr, ja, so sehr suchend war, sehr tastend.
Ich muss mal zwischenfragen, ja, bei all dem, was die Menschen in Togo Ihnen gezeigt haben, da gehörte auch die Funkstation als Thema dazu?
Die Funkstation tatsächlich nicht, weil die ist in einem sehr kleinen Ort. Kamina ist wirklich nicht sehr groß. Das ist bei Atakpame, da kommt man immer durch, wenn man in den Norden fährt. Ist interessanterweise auch sozusagen ja immer noch die gleiche Route, die man oft fährt, die damals die deutschen Kolonialherren sozusagen gebaut haben. Also man fährt auf denselben Wegen. Aber es ist nichts, wo sozusagen man immer durchfährt oder so. Und diese Funkstation wurde dann eigentlich erst für mich interessant, als ich wieder zurück nach Deutschland kam und auf ein Buch gestoßen bin, in der das sehr prominent besprochen wird von einer deutschen Schauspielerin, die damals in Togo gedreht hat.
Das ist welches Buch?
Das heißt, das kann man heute fast gar nicht mehr sagen, Die weiße Göttin der Wangora, Meg Gerz, eine Schauspielerin, die als erste weiße Frau nach Togo gekommen ist und da gedreht hat. Eben in dieser Periode, in der auch die Funkstation aufgebaut wurde und darüber in ihrem Tagebuch geschrieben hat. Und da gibt es eben auch noch Filmaufnahmen, weil sie den Aufbau der Funkstation sozusagen mitgefilmt haben, so ein bisschen en passant.
Also das waren jetzt zwei Stränge, Ausgangspunkt für ein neues Hörspiel. Wie ist das jetzt entstanden? Also Doku-Fiction. Wie und wo haben Sie recherchiert? Was ist Doku, was ist Fiction?
Also ich hatte diesen Roman geschrieben und hatte aber
weiße
immer noch
Flecken heißt
genau
der.
Weiße
Kann man auch noch
Flecken
erwähnen.
Heißt der. Den habe ich geschrieben und hatte aber immer im Hinterkopf noch die Idee, was mit meinen Bekannten aus Togo zu machen, weil ich das Gefühl hatte, okay, auch in einem anderen Format, wie zum Beispiel Hörspiel oder Feature, kann man ja andere Stimmen tatsächlich hörbar machen oder kann man ja ins Gespräch kommen. Anders als jetzt vielleicht in einem Roman, wo es ja vor allem eine Stimme gibt, die spricht oder eine Autorin, ein Autor. Und dann habe ich in der Pandemie angefangen, mit Razaku Abubakari mir immer so WhatsApp-Nachrichten hin und her zu schicken und habe ihn gefragt, was für ihn denn eigentlich so typisch ist für so einen deutschen Ort in Togo und so weiter. Und so haben wir angefangen, einfach uns dem so ein bisschen anzunähern. Also was sind diese Orte, was bedeuten die? Und ich hatte nach und nach das Gefühl, dass es eben oftmals Orte sind, die wirklich einfach verfallen und wo die Leute auch vor Ort vielleicht gar nicht so richtig eine Idee haben, was man jetzt damit macht und das vielleicht auch so ein Stück weit symbolisch ist für den Umgang mit dieser Kolonialzeit generell. Es gibt ein sehr ambivalentes Bild für diese deutsche Kolonialperiode.
Was waren denn die größten Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema?
Also erstmal natürlich, dass ich keine Historikerin bin und mich dann auch erstmal sozusagen überwinden musste, auch diese Schwellen des Archivs zu übertreten sozusagen und zu verstehen, okay, man kann da einfach hingehen, man kann einfach fragen, man kann sich diese Dokumente einfach geben lassen oder man kann fragen nach Hilfe, diese Dokumente zu entschlüsseln. Das ist dann auch ein Thema des Hörspiels geworden, also wie man überhaupt Zugang hat zur Geschichte. Dann ist es natürlich auch nicht so vorgesehen in den Strukturen, dass man jetzt Zusammenarbeit macht. Also die Menschen da vor Ort haben zum Beispiel kein Bankkonto. Das heißt, ich kann kein Konto angeben, auf das Deutschlandfunk Kultur Geld überweist. Also so kleine Sachen, glaube ich, wo man dann immer doch merkt, dass das gestern eben noch sehr stark das heute prägt und dass ein Geldfluss in die eine Richtung kein Problem ist, aber in die andere Richtung dann schon.
Ja, und jetzt nochmal, um auf diese Funkstation zu kommen, Kamina, Nauen, was war das für eine Verbindung?
Also das ist sozusagen in dieser ganzen Technikgeschichte ein wahnsinnig interessantes Kapitel, weil es eine sehr kühne Idee war, auch damals zu der Zeit diese große Distanz zu überbrücken. Und es einerseits, glaube ich, für die Technikgeschichte immer so eine kleine Erfolgsgeschichte ist, für die Kolonialgeschichte aber natürlich irgendwie auch eine krasse Geschichte, weil es darum ging, tatsächlich dieses Land zu beherrschen, ne, oder zu herrschen und es sich einfacher zu machen. Und ich glaube, was mich am meisten auch dann erschrocken hat, war tatsächlich in den Archiven Arbeitsverträge zu finden, die keine richtigen Verträge sind, sondern also Zwangsarbeit sozusagen beschreiben oder wie Menschen organisiert wurden, dass man ihnen eben Blechmarken gegeben hat, sie nicht mehr bei Namen genannt hat, die, ne, sozusagen alle schon wie so verweisen auf diese Zukunft, den Zweiten Weltkrieg, die Shoah. Und ich glaube, das ist eben etwas, was alles irgendwie an diesem Ort passiert ist oder mit diesem Ort zu tun hat. Und ich glaube, was mich auch sehr interessiert hat, war, dass ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie so symbolisch dafür, dass es eine Zeit gab, in der es diese Verbindung gab. Natürlich irgendwie sehr problematisch. Und dann wurde diese Funkstation in einer Nacht ja von den Deutschen selbst zerstört. Also die haben quasi, als sie wussten, sie können diese Kolonie nicht halten, die Alliierten sind auf dem Weg, haben sie die über Nacht gesprengt. Das, was sie konnten. Sie konnten nicht alles kaputt machen, das sieht man. Es gibt ja noch sehr viele Rückstände. Und damit hat man ja auch ein Stück weit irgendwie sozusagen die Kommunikation abgeschnitten. Und es gab irgendwie oder gibt bis heute in meinen Augen nicht so einen wirklichen Austausch über diese Zeit, was das bedeutet. Und es gibt Bestrebungen, zum Beispiel in Togo mittlerweile, dass ein Gedenkort sein soll. Es gibt Entwürfe, die ich bekommen habe, zu einem Museum. Aber eigentlich bräuchte es ja sozusagen einen gemeinsamen Denkort oder etwas, was irgendwie auch beide Orte verbindet und was natürlich diese geteilte Geschichte mit ganz unterschiedlichen Rollen irgendwie sichtbar macht und wie man sich sozusagen daran erinnert.
Kamina, das Hörspiel von Lena Albrecht, ist ab sofort online abrufbar in der DLF-App und überall, wo es Podcasts gibt. Im analogen Radio läuft es am Dienstag um 20.05 Uhr im Deutschlandfunk und am Mittwoch um 22.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und auch im Potsdamer Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte wird Lena Albrecht das Hörspiel zusammen mit anderen Beteiligten vorstellen, und zwar am 14. September. Für heute herzlichen Dank.
Dankeschön.
Tony Craig zählt zu den bekanntesten und vielseitigsten Bildhauern Deutschlands. Der gebürtige Brite lebt seit langem in Wuppertal, hat schon mehrfach an der Documenta teilgenommen. Er hat viele internationale Auszeichnungen bekommen, darunter den Turner Prize und den Premium Imperiale. Tony Craigs Skulpturen, die sind abstrakt und figürlich zugleich. Ihre Inspirationsquelle sind Formen aus der Natur, perfekt für den Skulpturenpark Waldfrieden, den Craig seit 2008 in Wuppertal betreibt. Und jetzt bespielt er gleich alle drei Ausstellungshallen auf dem Areal mit seiner Kunst. Sabine Oelze hat sich im Park umgesehen und den Künstler dort getroffen.
Der Skulpturenpark Waldfrieden liegt verwunschen an einem Hang hoch über der Wupper. Hohe Bäume, Lichtungen, eher ein Wald denn ein Park. Ins Leben gerufen hat dieses Kunstidyll Tony Craig selbst. 76 Jahre alt, gebürtiger Liverpooler und seit fast 5 Jahrzehnten Wahl-Wuppertaler.
Sie sehen, es ist einfach die Natur hier. Es ist so wie es überall im Bergischen Land ist. Sehr schöne Landschaft mit Wald und Wiese und so weiter. Aber hier ist halt so eine kleine Parzelle, die mitten in der Stadt ist. Also es ist tatsächlich geografisch tatsächlich Stadtzentrum hier. Ja.
Erzählt Craig auf dem Weg zu einer der drei Ausstellungshallen, die sich auf dem weitläufigen Gelände zwischen Bäumen versteckt. Durch hohe Fensterscheiben leuchtet eine rote Silhouette. Red Figure heißt diese schlanke Skulptur, eines seiner neueren Werke. Sie erinnert an einen emporstrebenden Stalagmiten. Wenn man drumherum geht, zeigen sich immer wieder neue Facetten. Mal ist die Form bauchig, weich, mal wulstig, mal eher eckig. Sie sieht ein bisschen so aus, als würde sie tanzen oder als könnte sie gleich umkippen. Abstrakt und technoid zugleich.
Meine Arbeit ist immer nicht so, dass ich sehr wenig Interesse habe, einfach etwas abzubilden. Also einfach irgendwo ein Mensch oder irgendwas anderes. Ich weiß, das ist die traditionelle Vorstellung von Bildhauerei. Aber das ist wirklich nicht das, was mich interessiert. Was ich versuche zu machen, ist, was Materialien für uns bedeutet.
Das Material ist für Tony Craig immer der Ausgangspunkt. Stahl, der das Licht verschluckt, Holz, das wie Gestein wirkt. Industrial Nature nennt sich eine Serie aus gebogenen Aluminiumplatten, mit Lack überzogen und stellenweise wieder abgeschliffen. Im ersten Moment wirken sie technisch kühl, zugleich lassen sie durch ihre geschwungenen Linien an Gewächse denken. Zum ersten Mal stellt Craig nur seine Skulpturen in den drei Ausstellungshallen aus. Anlass ist sein neues Buch Line of Thought, eine Art Ariadnefaden, nur diesmal nicht durchs Labyrinth, sondern durch Craigs Gesamtwerk.
Es ist kein Versuch, das zu erklären. Auf jeden Fall ist es ein Buch, die die ganze Verlauf, die Entwicklung, die da, so wenn es einen gibt, darstellen kann. Und die Ausstellung ist eine Begleitausstellung zu diesem Buch.
Jede der drei Ausstellungshallen hat einen eigenen Schwerpunkt. In der untersten sind Zeichnungen und gläserne Skulpturen zu sehen. Seit 20 Jahren arbeitet Tony Craig in einer Werkstatt auf Murano mit Glasbläsern zusammen. Die Skulpturen sind mal bauchig, elegant oder streng geometrisch. Doch es geht ihm nicht um die Oberfläche.
Was ich versuche hier mit meinem Arbeit zu machen, ist diese Fluidum, die in der Glas vorhanden ist, zu nutzen für mein eigenes Ding. Ich muss hier Geometrien nicht forcieren, die sind schon vorhanden. Und das ist, was für mich der Reiz ist in der Glas.
Auf Podesten stehen transparente oder farbige Skulpturen. Manche erinnern an Organe oder Knochen, andere an Unterwasserpflanzen. Sie wirken zerbrechlich, von großer ästhetischer Anziehung, vielleicht manchmal ein bisschen zu schön.
Aber Schönheit ist nur eine Optimisierung von ästhetischen Werten. Also schön ist kein Ziel. Schön ist einfach, ja, wenn die Dinge funktionieren, dann meistens haben einen ästhetischen Reiz, die man dann auch das Wort nutzen kann. Schön.
Die Natur ist überall, in der Kunst, draußen, drinnen. Alles interagiert. Das zeigen auch Craigs Zeichnungen, die er hier in Petersburger Hängung dicht übereinander präsentiert. Mal sorgfältig ausgearbeitet, mal wie ein Wirbel aus Linien. Skizzen, Notizen, Ideenfragmente.
Es gibt Entwurfszeichnungen, es gibt Zeichnungen von Dingen, die mich interessiert haben. Es gibt auch Zeichnungen, die tatsächlich so nur rein praktisch Notizen sind, wie man etwas bauen kann oder so.
Von der untersten bis zur obersten Halle ist es ein gutes Stück bergauf.
Können wir die Golfkarte nicht haben? Können wir den Golfding nicht haben? Wollen Sie nicht hochgefahren werden?
Mit dem Golfmobil geht es hinauf in die dritte Halle, wo Tony Craig tonnenschwere, raumgreifende Skulpturen zeigt. Manch einer mag da denken, ein bisschen viel Craig auf einmal. Doch gerade in dieser Konfrontation von Innen- und Außenraum liegt auch der Reiz. Sie erlaubt, die erstaunliche Bandbreite dieses Bildhauers neu zu erleben.
Tony Craig Line of Thought im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Zu sehen bis zum Neujahrstag 2026.
Fazit.
An diesem Sonntag startet zum dritten Mal das Fotografiefestival der Städteregion Aachen mit insgesamt 16 Ausstellungen und vielen begleitenden Veranstaltungen. Wir wollen uns eine Ausstellung genauer anschauen. Sie präsentiert Arbeiten von Arno Fischer, einem der bedeutendsten deutschen Fotografen des 20. Jahrhunderts. 2011 ist er mit 84 Jahren gestorben. Schwarz-Weiß-Fotos, die er in den 1950er Jahren in Berlin gemacht hat, in Ost und West. Die Stadt und ihre Menschen sind noch vom Krieg gezeichnet, aber offen für die Zukunft. Eine andere Stadt im Zwischenzustand zeigt die Ostkreuz-Fotografin Jordis Antonia Schlösser, Havanna, in den 1990er Jahren. Auch dort warten die Menschen auf bessere Zeiten. Jordis Antonia Schlösser hat bei Arno Fischer studiert und ich habe sie vor der Sendung in Frankreich erreicht. Guten Abend, Frau Schlösser.
Ja, guten Abend, Frau Bürger.
Sie waren damals Mitte 20. Wie haben Sie sich als junge Fotografin in den 90er Jahren der Stadt Havanna und den Menschen dort genähert?
Ja, also ich habe Havanna damals als eine Stadt beziehungsweise Kuba als ein Land im Wartezustand wahrgenommen. Die alten Parolen Sozialismus oder Tod, die blätterten von den Hauswänden ab und der sozialistische Traum, das schien ja ausgeträumt zu sein. Und alle rechneten eigentlich damit, dass das Regime zusammenbrechen wird. Und ja, gleichzeitig waren die Menschen aber vor allem mit dem alltäglichen Kampf im Alltag beschäftigt. Also dem Organisieren von Lebensmitteln, von Seife, mit dem Tausch von Hackfleisch gegen Zahnpasta, den ständigen Stromabschaltungen und warteten auf bessere Zeiten. Also ganz konkret bin ich einfach viel durch die Straßen gelaufen. Erstmal oft ohne ein bestimmtes Ziel und habe geschaut.
Und was für Motive, was für Geschichten haben Sie da besonders interessiert?
Also mich hat natürlich die Lebensrealität der Menschen in Havanna interessiert, aber auch die Welten, die hinter dem Alltag liegen. Zum Beispiel die Welt der afrokubanischen Religion. Eine magische Welt, die geprägt ist von lebendigen Göttern, von Zauberei und afrikanischen Rhythmen. Oder die Boxer, die in ihren halb verfallenen, schummrigen Arenen versuchen, sich in ein besseres Leben zu boxen. Die 15-jährigen Mädchen, die Quinceras, die in ihrer normalen Welt, in ihrem Abend der Fiesta der Quince, ihrer normalen Welt entfliehen, in Brautkleidern, die sie sich sogar auf Bezugsscheinen in staatlichen Läden leihen können. Und ja, diese Welten, die erzählen viel von Hoffnung und Sehnsüchten der Menschen und dadurch natürlich auch viel von dem Land selber.
Also es ging darum, ein bestimmtes Lebensgefühl einzufangen.
Ja, auf jeden Fall. Genau.
Und so hat Arno Fischer so ähnlich das auch im Nachkriegs-Berlin gemacht, ja? Den Übergang beobachtet, den Wartezustand oder die Erwartung.
Ja, wenn man sich seine Arbeit, seine Berlin-Arbeit, Situation Berlin anschaut, bestimmt ist er auch einfach wirklich viel durch die Straßen gelaufen, hat das Geschehen beobachtet. Und ich glaube aber, dass er auch ganz bewusst zum Beispiel auch bei offiziellen Anlässen fotografiert hat. Einmal, weil er da unbeobachtet fotografieren konnte, aber weil sich in diesen Momenten, sich in seinen Fotos oft auch das Zeitgeschehen und die damalige Stimmung sich so verdichtet hat. Eine Parallele zu meiner Arbeit in Havanna, die sehe ich darin, dass ich, ja, wie Sie auch schon in der Anmoderation gesagt haben, dass sich beide Arbeiten mit einer Stadt im Zwischenzustand beschäftigen. Also Berlin befindet sich in den 50ern halt zwischen dem Krieg und dem Bau der Mauer. Und ich habe Havanna auch als eine Stadt im Übergang wahrgenommen. Also einmal zwischen der Anfang der 90er Jahre ausgerufenen Periode Especial, der schweren Wirtschaftskrise, die Kuba damals traf, als die Hilfen der zusammengebrochenen Sowjetunion ausblieben. Und dem Ereignis, was von allen erwartet wurde, von vielen hoffnungsvoll und von anderen mit großer Sorge, nämlich dem Zusammenbruch vom kubanischen Staat. Und das ist ja gar nicht eingetreten. Aber es lag irgendwie in der Luft, dass sich irgendwas tun würde, so wie es damals bestimmt auch in Berlin in der Luft lag, dass etwas passieren wird. Und das spürt man, finde ich, auch bei den Fotos von Arno Fischer. Da ist so eine Spannung.
Mhm. Arno Fischer war Mitbegründer der Berliner Schule Fotografie am Schiffbauer Damm, aus der dann die Ostkreuz-Schule hervorgegangen ist. Sie haben bei ihm in Dortmund studiert. Da hatte er eine Gastprofessur für Bildjournalismus. Und das Havanna-Projekt war ja Ihre Diplomarbeit. Wie hat denn Arno Fischer das begleitet? Was gab er für Anregungen?
Ja, also konkrete Anregungen konnte er mir dann nicht geben, weil ich ja weit weg in Havanna war. Aber natürlich hat mich seine Haltung zur Fotografie sehr stark geprägt. Und Arne Fischer war einfach ein herausragender Lehrer. Und der hat ja auch wirklich mehrere Generationen von Fotografen und Fotografinnen stark beeinflusst. Nicht in dem Sinne, dass er seinen Stil aufgedrängt hätte. Der war einfach in der Lage, sich in alle möglichen fotografischen Ansätze hineinzudenken und dann das jeweils Wesentliche herauszuarbeiten. Und ja, er hat mich auch schon immer sehr bestärkt, meinen Weg zu gehen. Und meine fotografische Herangehensweise ist deiner ja vielleicht auch gar nicht so unähnlich.
Nämlich?
Ja, empathisch, beobachtend. Es ist immer schwierig, seine eigene Fotografie so zu beschreiben, aber vielleicht kann man es mit diesen zwei Worten.
Sie haben ja für Magazine wie Geo, den Stern, National Geographic fotografiert, für den Spiegel, die NZZ in vielen Teilen der Welt, haben internationale Fotopreise bekommen, auch einen World Press Photo Award. Und oft ging es in diesen Bildreportagen eben darum, den Zustand einer Gesellschaft abzubilden, so wie Sie das auch in Havanna gemacht haben. Worauf kommt es dabei für Sie an? Eben auch die politischen Zusammenhänge sichtbar zu machen.
Auf jeden Fall. Also mich interessieren Menschen, aber vor allen Dingen interessieren mich natürlich auch die Menschen in ihrer sozialen Realität. Und dabei versuche ich dann ja auch im Fremden das Vertraute zu finden und das Allgemeinmenschliche und dass wir einfach alle teilen, um so einen inneren Zugang zu Welten zu ermöglichen, die wir nicht kennen. Das ist dann oft dann auch politisch.
Mein Eindruck ist, dass die Menschen in ihren Fotografien eher selten direkt in die Kamera schauen. Ich nehme sie da eher als Beobachterin wahr, die auf einen ja, ganz bestimmten Moment wartet. Wann ist der richtige Moment?
Das stimmt schon. In Havanna zum Beispiel war das natürlich gar nicht so einfach, weil ich da als junge europäische Frau mit Kameraausrüstung ziemlich aufgefallen bin. Und ja, ich habe dann oft Situationen, die ich interessant fand, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sich da vielleicht was entwickelt. Da habe ich einfach gewartet, bis mich die Menschen vergessen haben. Und der richtige Moment, der ist dann, wenn sich eine Situation so verdichtet, dass sie doch auch mehr erzählt als die Situation selber. Wenn sie etwas erzählt, wenn sich in dieser Situation der Zustand damals zum Beispiel von Havanna, irgendwie der Zustand des Landes verdichtet und deutlich wird, dann ist der Moment, das Foto zu machen.
Allianzen. Arno Fischer und Jordis Antonia Schlösser. Ab morgen ist diese Ausstellung auf Burg Frankenberg in Aachen zu sehen. Im Rahmen des großen Fotografiefestivals der Städteregion Aachen bis zum 21. September. Frau Schlösser, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Industriebrachen werden zu Ausstellungsräumen. Das ist das Konzept der Industriebrachen-Umgestaltung, kurz IBUK. Ein Festival für Street Art und urbane Kunst, das 2006 im sächsischen Städtchen Merane Premiere hatte. Und seitdem bespielt es verlassene Fabrikhallen in der Region. In diesem Jahr in Chemnitz, der europäischen Kulturhauptstadt. Unser Korrespondent Alexander Moritz hat sich auf dem ehemaligen Gelände eines Krankenhauses umgeschaut.
Eine übermenschengroße Nacktschnecke mit Stielaugen und hängenden Brüsten glotzt einem entgegen, wenn man aus dem Treppenhaus tritt. Die Künstlerin Schneck hat hier ihre wohl bislang größte Skulptur geschaffen.
Wir befinden uns in einem von drei Gebäuden, die für die Ausstellung öffentlich begehbar gemacht werden und wurden.
Für die IBUK werden 16.000 Quadratmeter eines früheren Krankenhauses zur Ausstellungsfläche. Auf den Stationsfluren, Krankenzimmern und in Laboren gibt es viel zu entdecken. Zwischen abgeblätterter Farbe und unverputzten Ziegeln sind farbige Wandgemälde entstanden, gesprayt, gemalt, mit Schablonen oder aus Tape an die Wände geklebt. Dazu Installationen verschiedenster Größen. Ein gelbes Rhinoceros in Lebensgröße, ebenso wie kleinste Miniaturen, die ein Artist in die verfallenden Gebäude eingebaut hat. Hier ein Streichholz-Schachtel-großes Fenster mit Gardinen und Geranienkasten im Loch eines herausgebrochenen Lichtschalters. Dort eine Mini-Baustelle um heruntergebröckelten Putz. Für Urban Artists ist die IBUK inzwischen eine feste Größe. Aus über 100 Bewerbungen wurden 70 Künstlerinnen und Kollektive ausgewählt aus 25 Ländern, sagt Martin Langhof vom Veranstalterverein.
Zum Teil auch aus New York, aus Brasilien, aus Uruguay, aber auch einen ganzen Bunch of Artists aus Sachsen. Also wir schauen immer darauf, dass wir so eine gute Melange hinkriegen.
Zu sehen ist dabei auch politische Kunst. Mehrere Werke beschäftigen sich mit dem Krieg in Gaza. Das Foto eines toten palästinensischen Kindes klebt an einer Wand. Staatsräson steht in weißen Buchstaben daneben wie eine Anklage. Ein Werbewandbild zeigt Touristen mit Cocktailglas am Strand vor zerbombten Häusern. An der Wand gegenüber werben fratzenhafte Konterfeis von Trump und Netanyahu für das Immobilienprojekt ihrer Firma Illegal Estates, Properties and Genocides. Israels Krieg als Genozid und Deutschland mordet mit, ist zu lesen. Die Werke sind keine kuratorische Setzung, sondern Ausdruck künstlerischer Freiheit, erklärt IBUK-Sprecher Langhof.
Die Artists reißen an und können einmal die Flächen selbst wählen, aber auch die inhaltlichen Arbeiten selbst gestalten. Also wir haben da keine Vorababsprachen. Es gibt natürlich gewisse Regeln, die wir einhalten. Sexistische, rassistische Inhalte tolerieren wir nicht. Aber Krieg, Nahostkonflikt, Ukraine-Konflikt, das ist einfach das aktuelle Thema gerade in der Weltpolitik. Und Dementsprechend ist es eigentlich auch naheliegend, dass viele Artists sich damit auseinandersetzen.
In einem Raum voller Schutt steht ein ordentlich gedeckter Tisch mit weißer Tischdecke, darauf Teller mit Hummus. An der Wand daneben steht das Rezept für die Kichererbsenpaste, die israelische und arabische Küche kulinarisch verbindet. Andere Werke sind leichter verdaulich. In einem Raum klebt an der Wand Darth Vader im Fetischkostüm. Ich bin nicht dein Vater, sondern dein Dungeon Daddy steht daneben. Star Wars meets BDSM.
Für mich ist die E-Book ein Vehikel, um über Dinge zu sprechen, die vielleicht nicht zwingend jetzt die Kunst betreffen. Also es ist eine recht niederschwellige Kunst, die hier stattfindet, für viele zugänglich. Und dadurch, dass der Ort an sich ja auch eine historische Bedeutung hat, kommen in der Regel auch sehr viele Leute gar nicht erstmal zwingend wegen der Kunst hierher, sondern sie kommen, weil sie diesen Ort nochmal erleben möchten. Und das ist der zweite wichtige Aspekt der E-Book, dass wir eben diese Orte begehbar machen, erlebbar machen.
Möglich ist das durch den Einsatz von über 100 Freiwilligen. Mehrere Monate haben sie die vermüllten Räume von Schutt befreit, herausgebrochene Treppenstufen wieder passierbar gemacht und Geländer angebracht. Ein Außenaufzug soll das Gelände größtenteils barrierefrei machen. Zur Ausstellung gehört auch das Gebäude selbst. Die Industriebrache gegenüber des Chemnitzer VW-Motorenwerks wurde einst gebaut für die Presto-Fahrradwerke. In den 30ern umgebaut zum zentralen Verwaltungsgebäude der staatlichen Auto-Union AG. Daran erinnern Fotografien sowie einige hier gebaute Fahrräder und Motorräder. Oldtimer-Autos haben es dagegen nicht in die Hallen geschafft.
Wir wollten eigentlich noch ein bisschen mehr ausstellen, das scheitert aber hier an der Logistik. Wir kriegen einfach die Fahrzeuge hier nicht sicher durch die Fenster.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zum Krankenhaus umgewandelt. Daran erinnert Andreas Walter, der als Krankenpfleger in Chemnitz gearbeitet hat.
1946 gab es quasi den Befehl, dass in den Ostländern, also sowjetische Besatzungszone, Krankenhäuser zu errichten sind. Und da war dieses Gebäude eben ja, mehr oder weniger leer. Presto, ne, war weg. Ganz ungünstig für ein Krankenhaus natürlich, weil wir ja hier Büroräume hatten en masse hintereinander. Und so hat man dann angefangen, nach und nach Krankenpflegezimmer draus zu machen.
Bis 1997 wurden hier vor allem HNO- und Hautkrankheiten behandelt. Daran erinnern einige Ausstellungsobjekte aus der medizinhistorischen Sammlung der Universitätsklinik. Zu erleben ist die E-Book an drei Wochenenden bis 7. September. Im Innenhof gibt es Live-Musik und DJs, einen Kunstmarkt, Graffiti-Workshops. Am zweiten Festivalsamstag Ende August kommt die Fotografin Martha Cooper. Die 82-jährige US-Amerikanerin aus New York gilt als Ikone der Graffiti-Fotografie. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit bis zu 25.000 Besuchenden. Was danach mit dem Gelände geschieht, ist offen.
Nach dem Rückbau lassen wir eigentlich die Kunst hier dann auch so stehen. Bis jetzt gibt es weder mit der Stadt noch mit Eigentümern einen Austausch, was hier danach passiert.
Vergänglichkeit, auch das gehört zum Konzept der E-Book dazu.
Industriebrachen, Umgestaltung, diesmal also in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. Bespielt wird das ehemalige Krankenhausgelände an diesem und den beiden kommenden Wochenenden, jeweils Freitag bis Sonntag. Und Tickets gibt's auf der Internetseite ebook-art.de. Zum Fazit-Team gehört heute auch Tobias Wenzel, zuständig für den dicken Zeitungsstapel dieser Woche, die Kulturpresseschau mit dem Wochenrückblick.
Worte wie Sternbilder, titelte das Feuilleton der Süddeutschen zum Tod des Dichters Eugen Gomringer, dem Begründer der konkreten Poesie. Gomringers Kunst ist eine, die sich nicht in Imaginationen und Immersion, Metaphorik und Tiefsinn verheddert, schrieb Marie Schmidt in ihrem Nachruf auf den nun 100-jährig gestorbenen Gomringer. Er arbeitete mit den Wörtern, die es gibt. Das ist alles, das ist viel. Nichts oder nicht viel, jedenfalls nicht viel Substanzielles, passiert eigentlich im Sommer. Eigentlich. So wenig Sommerloch war nie. Überall Krieg, Hunger, Terror, schrieb Christian Zaschke in der Süddeutschen. Die Protagonisten des deutschen Sommers waren in der Vergangenheit Brillenkaiman Sammy, Merinoschaf Schreck, Schnappschildkröte Lotti oder Schwänin Petra, die sich einst auf dem Münsteraner Aasee in ein Tretboot verliebte. Eigentlich hätte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, über deren Liebesglück jüngst eifrig berichtet wurde, zu mehr idyllischer Belanglosigkeit beitragen können. Aber dann, so Zaschke, habe sie, die eigentlich von Amts wegen neutral sein müsse, ein Sommerfest der CDU auf dem Firmengelände des Unternehmers Frank Gotthardt besucht. Und der finanziert das rechtspopulistische Portal News, das ständig journalistische Standards verletzt. Klöckner sagte, die Methoden von News seien denen der Taz nicht unähnlich. Das wertete Zaschke in der SZ als grob irreführend. Die Taz selbst reagierte mit frechem Humor auf den verbalen Fehlgriff der Weinkönigin AD. Steffen Grimberg veröffentlichte einen offenen Brief an Julia Klöckner und unterzeichnete ihn so: Mit freundlichen Grüßen, Ihr News-Team. News verbitte sich den Vergleich mit der Taz. Diese linksversifften Woken korrigieren sogar ganz transparent Fehler ihrer Berichterstattung. Das soll nicht so sehr unähnlich zu unseren Vorgehensweisen sein? Götz Hamann schrieb in der Zeit, Julia Klöckner habe sich durch das Pochen auf neutrale Kleidung im Bundestag als Erbin des Freiherrn Adolf Knigge aufgeschwungen, nun aber mit ihrer Äußerung zu News und der Taz selbst gegen Etikette und Anstand verstoßen. Ihr sei das politische Besteck verrutscht, schrieb Hamann. Vollendete Umgangsformen vermisst Hans Zippert in der ersten Klasse der Deutschen Bahn. Dabei sollten Menschen in der ersten Klasse doch Vorbild sein. An alle Erstklässler, heißt der Artikel des Satirikers für die Frankfurter Allgemeine. Warum muss jeder und jede Dritte zu viel Haarspray, Parfüm, Rasierwasser oder alles gleichzeitig benutzen? Ich frage mich, ob diese Menschen mit den penetranten Düften ihre innere Verwesung überdecken müssen, schrieb Zippert und sprach Bahnreisende der ersten Klasse direkt an. Ihr sollt auch nicht mit den Augen rollen, wenn der ICE mal wieder Verspätung hat, denn ihr habt ja Zeit. Apropos mit den Augenrollen. Das Augenrollen ist das politische Stilmittel der Stunde für die neue Rechte, behauptete Bernhard Heckler in der Süddeutschen und machte Alice Weidel und Giorgia Meloni als Meisterinnen dieser, so Hecklers Formulierung, mimischen Abwertungsstrategie aus. Meloni habe so mit den Augen gerollt, als Friedrich Merz beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus dem US-Präsidenten klarzumachen versuchte, dass ein Waffenstillstand notwendig ist. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung warnt die Soziologin Caroline Amlinger, die Wissenschaftsfreiheit soll per Dekret des US-Präsidenten abgeschafft werden. Die Kunstfreiheit auch, will man da als Feuilletonleser hinzufügen. In Washingtons Museen sind jetzt uramerikanische Tugenden gefragt, titelte Markus Wöller in der Welt. Trump wolle den Museen vorschreiben, wie an die USA zu erinnern sei. Das sei ein kulturpolitischer Dammbruch und der Versuch einer ideologischen Reformatierung der Geschichte. Es geht um das Reinigen der nationalen Kunst von Entartetem, schrieb Sebastian Moll in der Taz. Das hat in den USA wie in Nazi-Deutschland deutlich rassistische Untertöne. Zum 250. Geburtstag der USA wolle Trump den Mythos von Amerika als makelloser Erfolgsgeschichte erzählen. Fantasterei statt Wahrheit. Oder gar der Glaube, wer fantasiere, verändere dadurch die Wirklichkeit. Magisches Denken nennt man das. Oder, wie es der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder in der Süddeutschen mit Blick auf Trump formulierte, magisches Gerede. Das möge in Teilen der USA positiv aufgenommen werden. Aber Fantasterei funktioniert jenseits der Grenzen der USA nicht. Weder europäische Demokraten noch der russische Diktator ließen sich davon beeindrucken. Auch deshalb sei Putin Trump bei den Gesprächen zum Ukraine-Krieg weit überlegen. In Snyders Worten: Putin weiß, dass Trump den Friedensnobelpreis will, und so ist es naheliegend, dass er Trump suggeriert, der Krieg werde eines Tages enden und Trump werde die Lorbeeren ernten, wenn beide nur weiter miteinander im Gespräch bleiben. Nächstes Mal in Moskau? Fragte er, bevor er Alaska verließ, während Russland seine Bombardements fortsetzte. So deprimierend soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum zum Schluss schnell noch einmal Hans Zippert, der die Vorbildfunktion von Bahnreisenden der ersten Klasse vermisst und ihnen deshalb in der FAZ zurief: Sorgt bitte dafür, dass eure Kinder nicht irgendwelche laut plärrenden Geräte in der Hand halten, sondern eine Erstausgabe der Buddenbrooks.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Und das war Fazit mit Britta Bürger.